Ich bin Deutscher, aber ich bin auch Ausländer. Ich bin ja nur auf einem anderen Kontinent. Bei euch in der Gemeinde, die meisten sind doch Deutsche, ne? Seid ihr Ausländer? Ja, das ist eine schwierige Frage, ne? Wie viele Länder gibt es denn auf der Welt? Ich wusste das auch nicht. Ich habe dann mal bei Google reingeschaut. Das sind 195 Länder. Und wenn ich das recht bedenke, dann bin ich eigentlich fast immer und überall Ausländer. In 194 Ländern bin ich Ausländer. Nur in einem Land bin ich kein Ausländer, in Deutschland. Das heißt, eigentlich sind wir alle fast immer Ausländer. 0,5% der Länder, da sind wir keine Ausländer. Aber ja, ansonsten sind wir eigentlich Ausländer. Und davon redet unser biblischer Text heute auch, dass wir Ausländer sind. Und heute wollen wir ein bisschen davon reden, wie es ist, wenn man Ausländer ist im eigenen Land. Ja, und da fragt ihr euch dann, wie das geht. Da kommen wir dann gleich noch zu. Mit den Ausländern ist es ja so, das sehen wir ja schon in Deutschland, dass die manchmal benachteiligt werden. Und die Predigt heute soll nicht darum um die Ausländerproblematik gehen, sondern es soll wirklich um unser Leben und um uns gehen, die wir auch auf gewisser Weise Ausländer sind. Und diese Ungerechtigkeit, die wir vielleicht heute manchmal beobachten, bei unseren ausländischen Mitbürgern oder auch in anderen Ländern. Im ersten Jahrhundert, als der Petrus seinen Brief geschrieben hat, seinen ersten Brief, den ersten Petrusbrief, da waren die Ausländer quasi rechtelos. Die hatten keinerlei Rechte, die hatten keinerlei Schutz, die hatten keinen Zugang zu irgendwelchen Regierungsorganen, die ihnen irgendwie helfen würden oder Recht schaffen würden. Die waren völlig, völlig freiwillig. Und Petrus schreibt an die Menschen dort in der Zeit und schreibt an sie als die Ausländer. Genau, und das hören wir dann nochmal im biblischen Text in ein paar Minuten. Damals war halt die Situation noch viel, viel schlimmer, als der Petrus das geschrieben hat. Und wir hören jetzt einfach mal auf den biblischen Text aus 1. Petrus 2 ab Vers 11. Insgesamt ist das dann bis, glaube ich, Vers 24, aber wir fangen erstmal an mit dem ersten Teil. 1. Petrus 2, 11 bis 20. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlage ich euch vor, die aufzuschlagen. Das wäre super, dann habt ihr das auch den Text vor euch.
Ihr wisst, liebe Geschwister, dass ihr in dieser Welt nur Ausländer und Fremde seid. Deshalb ermahne ich euch, gebt den menschlichen Begierden nicht nach, denn die kämpfen gegen euch. Euer Leben muss gerade unter Menschen, die Gott nicht kennen, einwandfrei sein. Wenn sie euch als böse verleumden, sollen sie eure guten Taten sehen, damit sie zur Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er einmal in ihr Leben eingreift. Fügt euch allen von Menschen gesetzten Ordnungen, weil der Herr das so will. Das gilt sowohl dem König gegenüber, der an höchster Stelle steht, als auch seinen Statthaltern. Denn Gott will, dass ihr durch gute Taten das dumme Gerede unwissender Menschen zum Schweigen bringt. Begegnet allen mit Achtung, liebt die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern, habt Ehrfurcht vor Gott und ehrt auch den König. Ihr Sklaven in den Häusern, gehorcht euren Dienstherren mit aller Ehrerbietung, und zwar nicht nur den Guten und Gerechten, sondern auch den Launischen. Es ist nämlich eine Gnade Gottes, wenn jemand Kränkungen ertragen kann und unschuldig leidet, weil er in seinem Gewissen an Gott gebunden ist. Denn was wäre das für ein Ruhm, wenn er wegen einer Verfehlung Misshandlungen ertragt? Wenn ihr aber Gutes tut und dafür leiden müsst, dann ist das eine Gnade von Gott.
Dankeschön. Ja, Vers 11, da geht es um die Ausländer. Ne? Ihr wisst, liebe Geschwister, dass ihr in dieser Welt nur Ausländer und Fremde seid. Heieiei. Ausländer und Fremde, obwohl sie im eigenen Land leben. Ausländer und Fremde. Ja, und da sind so ein paar Hämmer drin. Da geht es um Sklaven und um Leiden. Unwissende Menschen zum Schweigen bringen und so ein paar Sachen. Ich würde euch gern von einem Freund erzählen, der ganz viele Aspekte dieses biblischen Textes in seinem eigenen Leben erlebt hat. Der hat das wirklich, der hat das so gelebt. Ja, mein Freund, der kommt aus einem, ja, ich will sagen, aus einem wohlhabenden Hintergrund. Dem ist es gut gegangen, sehr gut gegangen. Der hatte immer alles, was er wollte, alles, was er brauchte. Seine Familie, er kommt aus einer guten Familie, wirklich gute Werte, klasse. Und seine Zukunft, hervorragend. Also breite, wunderbare Aussichten für die Zukunft. Und mein Freund lebte also sein Leben dort und kam dann aber an einen Punkt, an dem eine ganz, ganz schwierige Entscheidung anstand. Er hatte nämlich davon gehört, dass Menschen in Not geraten waren und er die Möglichkeit hatte, dort zu helfen. Nur leider war der Ort, wo diese Menschen lebten, ganz, ganz weit weg von seinem eigenen Land. Und da war eben die große Frage, was mache ich? Gehe ich jetzt weg aus meiner gewohnten Umgebung? Gehe ich jetzt weg da, wo meine Freunde und meine Eltern und meine Familie ist? Gehe ich weg aus meinem Land und gehe in ein anderes Land, was ganz, ganz anders ist und was sicherlich nicht so gut und so schön ist, so wie ich jetzt wohne und so wie ich jetzt lebe. Und das war eine schwere Entscheidung. Und am Ende kam er einfach dazu und sagte, nein, etwas treibt mich, das zu tun. Und dann ist er wirklich in die Fremde gegangen. Er ist Ausländer geworden und hat einen Kulturschock bekommen, kann man so sagen. Als Rosemary und ich hier nach Peru kamen, vor 26 Jahren, da haben wir auch einen Kulturschock bekommen, weil das Leben in Deutschland und das Leben, was Rosemary in Amerika erlebt hat, ist völlig anders natürlich als das Leben hier in Peru, wo wir jetzt leben. Die Kultur ist anders, das Essen ist anders, die Gebräuche sind anders, die Moralität ist anders, alles ist anders. Das sind Menschen, aber das Leben ist wirklich sehr unterschiedlich. Und mein Freund hat das eben auch so erlebt und er hat das sogar sehr negativ erlebt, denn das, was dann in seiner Umgebung alles abging und was er dort alles Furchtbares beobachtet und mitbekommen hat, das war schon schockierend. Das war so furchtbar schlecht und furchtbar schlimm im Vergleich zu dem von dem Hintergrund, aus dem er kam. Und er hat dann aber versucht, also wirklich als Beispiel und als gerechter Mensch zu leben, so wie auch unser Text das sagt. Er hat das dann gemacht. Fügt euch von allen Menschen gesetzten Ordnungen, weil der Herr das so will. Begegnet allen mit Achtung. Das hat er getan. Ja, liebt die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern. Das hat er praktiziert. Habt Ehrfurcht vor Gott und ehrt auch den König. Ja, der hat auch Steuern bezahlt. Er hat wirklich vorbildlich gelebt, so wie das auch der Text sagt. Euer Leben muss gerade unter Menschen, die Gott nicht kennen, einwandfrei sein. Und das, so hat mein Freund gelebt, dort in der Fremde, ein einwandfreies Leben. Ja, und er hat wirklich ganz viele Möglichkeiten gehabt, dann auch das zu tun, was der Text sagt. Sie sollen eure guten Taten sehen. Und mein Freund hat viele gute Taten getan. Also da gab es ganz viele Leute, gerade in seinem Umfeld, die hatten medizinische Probleme, Gesundheitsprobleme. Und da hat er immer wieder geholfen, da war er immer wieder dran. Eine Witwe, die war in einer ganz, ganz furchtbaren Situation und der hat er total aus der Patsche geholfen. Ihr wisst, die Witwen, ist ja eine schwierige Situation. Den Hungrigen hat er Brot gegeben. Da gab es eine Gruppe von Männern, die war auf dem Ausflug und die kamen in einen ganz furchtbaren Sturm hinein. Und die wären ersoffen, die wären ertrunken, hätte er nicht durch eine außergewöhnliche Aktion ihnen geholfen und sie vom Ertrinken gerettet. Und so ist mein Freund, hat also ein gerechtes und gutes und vorbildhaftes Leben gelebt und hat gute Taten getan, rechts und links. Ja, wirklich, wirklich toll. Und einfach von Liebe getrieben hat er das gegeben, was er in sich hatte. Und dann kam es aber, dass Menschen ihm dann nicht mit Gerechtigkeit begegnet sind, sondern mit Ungerechtigkeit. Da gab es dann eine Gruppe von Leuten, die haben einen Prozess gegen ihn angestrengt und haben ihn vor Gericht gezerrt mit falschen Anklagen und also ein Skandal ohne Ende. Und irgendwie ist das aber durchgekommen. Und so wurde am Gerechten Ungerechtigkeit ausgeübt. Und um dem Ganzen die Dornenkrone aufzusetzen, am Ende haben sie ihn dafür ermordet, für seine Gerechtigkeit. Und ich rede natürlich von niemand anders als Jesus Christus, der dritten Person der Trinität, dem Sohn Gottes, der aus dem Himmel, aus dem besten Ort des Universums kam, um auf unsere furchtbare und sündige Welt zu kommen, unter uns zu leben, vorbildhaft zu leben, Gutes zu tun, uns zu helfen, vor allem uns zu helfen mit unserem allergrößten Problem, was wir haben, nämlich unserer zerbrochenen Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer. Und weil er das getan hat, dafür haben ihn die Menschen gekreuzigt. Dafür haben ihn die Menschen getötet. Lass uns doch nochmal aus 1. Petrus 2 lesen, Vers 21 bis 24.
Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sachen dem, der gerecht richtet. Mit seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir für die Sünden gestorben, nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Striemen seid ihr geheilt.
Ja. Sein Tod hat uns Leben gebracht. Seine Wunden haben uns geheilt. Die Ungerechtigkeit, die er erlitten hat, die hat uns letztendlich Gerechtigkeit vor Gott gebracht. Die Gerechtigkeit, die Gott uns auferlegt hat durch Jesus Christus und uns unsere Ungerechtigkeit weggenommen hat. Könnt ihr die Liebe spüren, die Jesus getrieben hat, um so etwas unverschämt Ungerechtes zu erleiden? Weil er dich liebt und mich liebt. Und weil er deine Nachbarn liebt. Und deine Arbeitskollegen und deine Familienangehörigen. Und weil Gott alle Menschen liebt, deswegen hat er seinen Sohn Jesus gesandt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das ist die größte Ungerechtigkeit des Universums, die da passiert ist. Als Jesus, der einzige gerechte Mensch, am Kreuz gestorben ist, für die ganze Ungerechtigkeit, die wir verbracht haben, und da hing er am Kreuz und da waren die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben und die ihn dorthin gebracht haben und ihn verleumdet haben und geschrien haben, kreuzige ihn. Und er betet, Vater, sieh ihre Sünde nicht an, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist wahre Liebe. Das ist wahre Retterliebe. Das ist die Liebe, die Jesus für dich und mich hat. Und auch für die Menschen um dich herum, die ihn noch nicht kennen, die noch ihn nicht erfahren haben. Und deswegen sagt der Petrus in Vers 12, euer Leben muss gerade unter Menschen, die Gott nicht kennen, einwandfrei sein. Die Menschen sollen eure guten Taten sehen, damit sie zur Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er einmal in ihr Leben eingreift. Sie sollen unsere guten Taten sehen, damit sie Gott preisen, damit sie sich bekehren, damit sie Jesus nachfolgen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Ja. Und ich Ja, wie sieht das dann aus? Wie kann das dann aussehen, diese guten Taten? Wie sollen diese guten Taten denn aussehen, die die Menschen, die noch Jesus noch nicht nachfolgen, dazu motivieren, nach Jesus zu suchen und sich ihm zu öffnen und sich und ihr Vertrauen ihm zu schenken? Wie können diese guten Taten aussehen? Und Petrus gibt uns da mehrere Ideen, und er fängt mit einer Menschengruppe an, und mit der wir uns wahrscheinlich sehr gut identifizieren können. Ich weiß nicht, wie viele von euch alles Sklaven sind. Ihr braucht nicht die Hand zu heben und euch zu schämen. Es ist wahrscheinlich über die Hälfte von euch, ne? Oder? Ja, genau. Nein, wir sind keine Sklaven, wir sind frei. Aber in der Versammlung, in der Gemeinde, an die Petrus schreibt, gab es sehr viele Sklaven. Und nur um es vorwegzunehmen, die Bibel unterstützt die Sklaverei in keiner Weise und bejaht die auch in keiner Weise. Ja, das war einfach die Situation, die war so, und da war in dem Moment auch nichts dran zu ändern. Und Petrus richtet sich einfach an die Menschen, die in dieser Situation leben. Und ja, er sagt ihnen, tut eure Arbeit, gehorcht eurem Herrn, tut, was euch aufgetragen wird. Und zwar nicht nur, wenn euer Sklavenhalter ein guter Sklavenhalter ist und er euch gerecht behandelt, sondern auch, wenn euer Sklavenhalter ein ungerechter Mensch ist, der euch schlecht behandelt. Und wir fragen uns dann natürlich, ja, kann ja wohl nicht sein. Und Petrus sagt, ja, tut das. Denn was wäre das für ein Ruhm, wenn ihr wegen eines Verfehlung Misshandlungen ertragt? Nein, wenn ihr aber Gutes tut und dafür leiden müsst, dann ist das eine Gnade von Gott. Wie jetzt? Die Sklaven sollen also auch den ungerechten Sklavenhaltern gehorchen und ihre Arbeit gut tun und Gutes tun, ist ja eigentlich ungerecht. Ja, aber Jesus wird sagen, folgt meinem Beispiel nach. Vers 21. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr in seinen Fußspuren folgt. Und deswegen sagt Petrus, okay, Sklaven, wenn ihr euren Sklavenhalter für Jesus gewinnen sollt, dann tut Gutes, seid ein Zeugnis. Und in dem ganz begrenzten Rahmen, der euch gegeben ist, ihr habt ja kein Geld und keine Freiheit und keine eigene Zeit, ihr könnt ja eigentlich nichts, in dem engen Rahmen, wo ihr seid, da bitte ich euch einfach, dass ihr gehorcht und eure Arbeit gut tut. Denn das wird ein Zeugnis für euren ungläubigen Sklavenhalter sein. Ja. Und für die von uns, die keine Sklaven sind, wir haben natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, Zeugnis für Jesus zu sein und Menschen auf Jesus hinzuweisen und gute Taten zu tun, die auf Jesus aufmerksam machen. Vers 12 nochmal, der zweite Teil. Die Menschen sollen eure guten Taten sehen, damit sie zur Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er einmal in ihr Leben eingreift. Sie sollen eure guten Taten sehen. Wo muss man denn sein, damit gute Taten sichtbar sind? Damit die Menschen ohne Jesus diese guten Taten sehen können? Ja, man muss unter diesen Menschen sein, die ohne Jesus sind. Sonst können sie unsere guten Taten nicht sehen. Und wir müssen natürlich auch gute Taten tun, sonst gibt es nämlich nichts zu sehen. Also, wir sollen gute Taten tun und wir sollen diese guten Taten so tun, dass die auch Menschen sehen, die Jesus noch nicht nachfolgen. Denn das gibt ihnen die Möglichkeit, auf Jesus hingewiesen zu werden und um später irgendwann mal zum Glauben zu kommen und Gott zu ehren. Ja, und wie sieht das aus? Wo sollen wir dann also sein? Wir müssen mit Menschen zusammen sein, die Jesus noch nicht kennen. Also nicht nur mit unseren Gemeindeleuten sein. Und ich weiß, dass das vielen von uns ein bisschen schwerfällt. mir auch. Ich bin im geistlichen Dienst und ich kenne ganz viele Menschen, die eben auch in der Gemeinde sind und in unterschiedlichen Gemeinden. Aber wie ist das mit denen, die ohne Jesus sind? Ich muss sie zu mir bringen, damit sie mich sehen können. Und ich muss zu ihnen gehen, damit sie mich sehen können. Einmal kann ich sie einladen zu unseren Veranstaltungen. In mein Haus kann ich sie einladen. Aber ich muss auch dorthin gehen, wo sie sind. Da, wo sie sich versammeln. Bei den Aktivitäten, wo sie sind. Ja, also, wir haben gesehen, die Sklaven, die haben nicht so viel Möglichkeit, Zeugnis zu sein, aber das, was sie können, das sollen sie tun. Sie sollen ihren Sklavenhaltern gehorsam sein. Und nur um es nochmal zu versichern, damals gab es keine Rechtsanwälte, damals gab es keine Menschenrechte, damals gab es keine Organisationen, die Sklavenhaltung beseitigt haben und die dagegen vorgegangen sind. Damals gab es keine Demokratie, so wie wir sie heute kennen. Damals gab es sowas alles nicht. Das heißt, die Sklaven hatten damals keine Möglichkeit, freizukommen. Die Bibel sagt klar und deutlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, aus der Sklaverei freizukommen, dann nehmt die Möglichkeit an. Aber wenn nicht, dann verhaltet euch so, dass es ein gutes Zeugnis ist für eure Herren. So, aber wie ist das mit den Freien? Was können die denn tun, um ein gutes Zeugnis zu sein? Wie können die gute Taten tun, damit Menschen das sehen und auf Jesus hingewiesen werden? Und der Vers 17, da gibt Petrus uns ganz klare Vorschläge. Begegnet allen mit Achtung. Begegnet allen mit Achtung. Ja, das kann man ja auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Ich will euch mal erzählen, wie man es nicht macht. Ja, ich war vor ein paar Wochen im Supermarkt, gleich bei uns hier zwei Ecken weiter. Und es war richtig, die hatten Käse im Sonderangebot. Käse ist in Peru sehr teuer. Und das war ein wirklich gutes Sonderangebot. Da habe ich gleich drei Päckchen genommen, bin zur Kasse. Und als dann ich den Preis sah, wie gesagt, nee, das ist aber nicht der richtige Preis. Da ist ein Schild, da steht ein anderer Preis dran, der ist günstiger. Nö, hat die Kassierin gesagt, das ist der Preis, der in meiner Kasse eingegeben ist. Ja, habe ich gesagt, aber der Preis, der da an der Ware steht, ist ein billiger Preis. Da haben wir hin und her gemacht, naja, und dann kam dann noch eine andere Kassierin, da kam die Hauptkassierin, der habe ich das dann auch versucht zu erklären und die hat sich dann auch geweigert, mir diesen Preis zu geben. Dann kam der Lagerleiter, der hat sich das dann auch noch alles nochmal angeguckt, dann haben wir nochmal das Schild angesehen und so weiter und dann haben wir nochmal die Gramm nachgerechnet. Also, und dann kam noch der Marktleiter oder der Marktunterleiter. Ja, und so nach etwa 15 oder 20 Minuten sah ich dann, die wollen mir mein Recht nicht geben als Kunden und mir den Preis nicht geben, mit dem die Ware ausgezeichnet ist. Und dann bin ich laut geworden, denn ich muss mir ja Gehör verschaffen und es gab ja kein anscheinend wollten sie mir mein Recht nicht geben. Ja, das ging dann noch so 10 Minuten. Ja. Da haben dann eine ganze Menge Leute zugehört, dieser Unterhaltung. Und am Ende, nach 30 Minuten habe ich 4 Euro gespart und bin dann stolz mit meinen 3 Käsepäckchen nach Hause gegangen. Nur so ein paar Minuten später habe ich überlegt, wenn mich jetzt jemand auf Jesus ansprechen täte, vor allem die Leute, die kennen mich ja hier in der Gegend, ich wohne ja hier schon seit 8 Jahren, da weiß ich nicht, was ich Ihnen dann zu sagen hätte. Vers 17. Begegnet allen mit Achtung. Vers 15. Denn Gott will, dass ihr durch gute Taten das dumme Gerede unwissender Menschen zum Schweigen bringt. Das habe ich an dem Tag, glaube ich, nicht so hingekriegt. Gar nicht hingekriegt. Ich habe die Menschen nicht mit Achtung behandelt. Selbstverständlich war das mein Recht, die Ware zu dem ausgezeichneten Preis zu bekommen. Aber zu dem Zeitpunkt hätte ich, glaube ich, das tun sollen, was Petrus hier zu den Sklaven sagt. Wenn ihr Gutes tut und dafür leiden müsst, dann ist das eine Gnade von Gott. Mit anderen Worten, erleidet das Unrecht, wenn es bedeutet, dass ihr dadurch euer gutes Zeugnis nicht kaputt macht. erleidet das Unrecht, weil das ein gutes Zeugnis ist. Das habe ich auf jeden Fall an dem Tag nicht geschafft. Das heißt jetzt nicht, dass wir masochistisch nach dem Leiden suchen müssen. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns nicht schützen vor Diebstahl, dass wir uns nicht schützen vor Betrug. Das heißt nicht, dass wir alles glauben und dass wir uns ausnutzen lassen. Das heißt es nicht. Aber wenn es eine Situation gibt, wo dir Unrecht geschieht und du legal keine Möglichkeit hast, dieses Unrecht zu begradigen, und es nur Rache gibt oder ausfällig zu werden oder andere Menschen nicht mit Achtung zu behandeln, dann ist es besser, Unrecht zu erleiden und das Zeugnis intakt zu halten. Das ist, was Petrus hier uns sagt. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, wo ihr aus der Haut gefahren seid. Zu Rechtens, habt ihr gedacht. Wo Jesus dann aber sagen würde, weißt du, mein Zeugnis ist wichtiger als deine Gerechtigkeit, weil am Ende werde ich sowieso abrechnen. Und Römer 12 sagt der Herr, übt keine Vergeltung, denn die Rache, die ist mein. Ich werde Rache üben. Ihr braucht das nicht. Ich werde schon Gerechtigkeit für euch schaffen. Keine Sorge. Früher oder später. So, also. Was können wir als Freie, als Nichtsklaven tun, um gutes Zeugnis zu sein, um gute Taten zu tun, damit die Menschen, Vers 12, zur Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er einmal in ihr Leben eingreift? Wir haben schon gesehen, begegnet allen mit Achtung. Und wir haben gesehen, wie man es nicht macht. Das nächste ist, liebt die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern. Liebt die Gemeinde, liebt die Gemeindeglieder. Ihr wisst, da gibt es den Vers, wo die Bibel sagt, Woran kann man die Gemeinde erkennen? Seht, sie haben sich so lieb, die Gemeindeglieder, die Familie Gottes. Das ist ein Zeugnis. Wenn wir uns so lieb haben, trotz der Unterschiede und manchmal der kleinen Quengeleien, dass das ein Zeugnis für die Welt ist, dass wir als so unterschiedliche Menschen doch zusammenleben können und uns lieben können, weil wir die Liebe Jesu in unserem Herzen haben. Liebt die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern, Vers 17. Und der nächste Punkt, habt Ehrfurcht vor Gott. Gehorcht Gott. Tut das, was er sagt. So wie Vers 12, euer Leben muss gerade unter Menschen, die Gott nicht kennen, einwandfrei sein. Vers 11, deshalb ermahne ich euch, gebt den menschlichen Begierden nicht nach, denn die kämpfen gegen euch. Das bedeutet Ehrfurcht haben vor Gott. Ihm folgen, seinen Willen tun. Das ist ein gutes Zeugnis. Denn oft wissen die Menschen ohne Jesus sehr genau, wie ein Gläubiger, wie ein Nachfolger Jesu leben sollte. Und sie wissen dann ganz genau, wenn wir das nicht tun und sagen uns das dann manchmal auch oder sagen das dann anderen Leuten, ja, ich habe da diesen Menschen gesehen und der sagt ja immer, der ist Christ und der geht ja sonntagmorgens immer in den Gottesdienst. Aber was, wenn ich den manchmal erlebe, im Supermarkt, ja, oder woanders, ne? Am Arbeitsplatz oder mit den Nachbarn oder mit seinen Kindern oder wie er seine Frau behandelt, ja. Habt Ehrfurcht vor Gott. Das ist ein gutes Zeugnis. Das ist eine gute Tat, die auf Jesus hinweist. Und ehrt den König. Das ist das Letzte in Vers 17. Petrus schreibt da noch ein bisschen mehr dazu. Vers 13, fügt euch den Menschen, den gesetzlichen Ordnung, weil das, der Herr das so will, dem König, der an höchster Stelle steht, auch seinen Statthaltern. Also, ja, einfach das tun, was richtig ist, was gesetzlich ist. Ja, was vom deutschen Gesetz in eurem Falle und vom peruanischen Gesetz in meinem Falle vorgeschrieben ist. Genau, ja, so können wir Zeugnis sein. Das sind jetzt nur so ein paar Sachen, die man sagt, naja, das ist so Standard. Das ist noch nicht sehr aktiv. Das ist mehr passiv. Das ist einfach, so geht das tägliche Leben. Aber Vers 12 weist ja noch auf was anderes hin. Ne? Ich lese das nochmal. Die Menschen sollen eure guten Taten sehen, damit sie zur Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er einmal in ihr Leben eingreift. Die sollen eure guten Taten sehen. Ja, was denn für gute Taten? Wir haben ja schon ein paar gesehen. die sind so ein bisschen mehr oder weniger normal, Standard, aber wie können wir das noch aktiver machen? Wir haben schon gesagt, wir müssen diese Taten vor den Menschen tun, die Jesus noch nicht nachfolgen. Das heißt, es müssen auch Taten sein, die eindeutig sind und die eindeutig gut sind. Naja, und ihr habt ja schon viel gemacht in der Gemeinde. Ihr habt ein Nachbarschaftsfest gemacht. Ihr arbeitet bei der Tafel Heaven Underground mit. Das ist ein tolles Zeugnis, wie ihr Menschen in Not helft. Ja, ihr habt den Müll und das Gras um die Schule rum aufgesammelt und habt da sauber gemacht. Das ist sehr offensichtlich. Das sehen andere Leute und kommen dann auch uns fragen, warum machen die das eigentlich? Das ist ja toll, das ist doch nicht ihre Aufgabe. Die werden doch dafür nicht bezahlt. Ihr habt viel mit Flüchtlingsheimen gearbeitet, ihr habt die Perser betreut und habt die Behördengänge gemacht und habt euch da voll reingehängt. Das sind gute Taten. Das ist aktiv etwas für andere Menschen tun, Jesu Liebe zeigen in Wort und in Tat. Und das auch vor Menschen, die Jesus noch nicht nachfolgen. Super, das ist klasse. Aber es ist immer schwer, unter Menschen zu sein, die nicht Jesus nachfolgen, wenn man so in der Gemeinde ist. Ne? Klar, wenn du im Berufsleben noch stehst, super. Da hast du jede Menge Möglichkeiten. Und ich würde mir wünschen, dass du das noch mehr ausnutzt. Dass du Menschen einlädst vom Beruf, dass du mit denen einen Grillabend machst, dass du mal sagst, hey, wir machen mal einen Ausflug, wollt ihr nicht auch mitkommen, bringt auch eure Kinder mit oder so. Oder wir gehen in ein Sportstudio oder was. Unternehmt was zusammen. Seid mit den Menschen, die Jesus noch nicht nachfolgen. Wenn ihr nicht mehr im Berufsleben steht, dann ist das ein bisschen schwieriger. Da muss man ein bisschen mehr Aufwand treiben. Vielleicht durch ein Hobby. Nachbarn einladen zum Wandern. Ein Spieleabend. Karten spielen. Ein paar Leute zusammentrommeln und Karten spielen. Ins Fitnessstudio gehen. Hier bei uns im Park zum Beispiel, das sind ganz viele Leute, die ihre Hunde ausführen. Also wenn ich nicht schon so viele Kontakte hätte, würde ich mir, glaube ich, einen Hund kaufen. Weil da könnte ich also so viele Leute treffen in dem Park, jeden Tag. Ja, und man stellt sich dann dahin und die Hunde machen ihre Sache und wir Christen machen unsere Sache. Wir knüpfen Kontakte mit Menschen, die Jesus brauchen. Und irgendwann kann das dann mal in einer Einladung münden. Hey, komm doch mal zum Kaffee rüber, da können wir uns noch ein bisschen besser unterhalten. Kannst auch deinen Hund mitbringen. Ja. Lass uns mal ein Eis essen gehen. Kann man doch machen, oder? Damit wir mit Menschen sind, damit sie uns, unseren Charakter sehen, der von Jesus umgestaltet ist, damit sie unsere guten Taten sehen können. Und viele, viele Menschen zeigen das nicht am Anfang, dass sie Nöte haben und dass sie Bedürfnisse haben. Aber die meisten haben's. Die meisten haben's nicht immer, aber doch immer wieder. Und dann bist du da, als Jünger Jesu, und kannst sagen, du, wenn du möchtest, kann ich dafür beten. Du, erzähl mir doch mal, wie es dir geht. Oder ganz praktisch helfen. Und wirklich was anbieten, was den Menschen weiterhilft. Und wenn wir dann diese guten Taten tun, ist es dann auch wichtig, dass irgendwo dann auch mal rüberkommt, warum wir das tun. Ja, also nicht bloß, hey, ich bin so ein guter Mensch, ich tue so viel Gutes. Ja, ihr könnt echt stolz auf mich sein. Nee, so nicht. Wir müssen den Grund nennen, warum wir gute Taten tun. Du, ich habe dir da jetzt geholfen und so. Und ich, weißt du, ich habe dir geholfen, weil jemand mir geholfen hat. Weil mir jemand geholfen hat in meiner größten Schwierigkeit, in meinem größten Problem, was ich in meinem Leben habe. Und diese Person ist Jesus Christus. Sie hat mir geholfen mit meinem Sündenproblem, mit meiner zerbrochenen Beziehung zu Gott. Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Und er hilft mir jetzt täglich durch dieses Leben durchzukommen. Und deswegen helfe ich anderen Menschen. Das ist der Grund, warum ich dir heute geholfen habe. Mit diesem Grund bringen, dann weist das auf Jesus hin. Und dann kann das passieren, was Vers 12 sagt. Die Menschen sollen eure guten Taten sehen, damit sie zur Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er einmal in ihr Leben eingreift. Und wäre das nicht schön, wenn dieses Eingreifen Gottes in das Menschenleben durch deine guten Taten passieren würde? Wäre das nicht spannend? Ich möchte euch einladen zu willkürlichen Taten der Freundlichkeit. Willkürlichen Taten der Freundlichkeit, die man nicht unbedingt planen muss, sondern einfach, wenn du irgendwo siehst, da ist jetzt eine Not, da ist ein Bedürfnis, da ist eine Möglichkeit, wo ich etwas Gutes tun kann, ohne dass ich etwas zurückbekomme. Dann tu es einfach. Lass dich vom Geist leiten. Ich habe ein Gebetskärtchen, was ich regelmäßig auch bete, wo ich Gott bitte, dass er mir eine Gelegenheit gibt an diesem Tag, wo ich irgendwie einem Menschen Jesu Liebe ganz praktisch zeigen kann. Durch Wort oder durch Tat. Das wäre doch ein Gebet auch für dich, oder? Ja. Und wenn wir diese willkürlichen Taten der Freundlichkeit tun, wenn wir Menschen in Not helfen, kann das passieren, dass wir ausgenutzt werden? Kann das passieren, dass jemand uns übervorteilt? Und dann würde Jesus uns wahrscheinlich gleich wieder zurückverweisen an die Sklavenpassage und sagen, ja, wenn euch ungerecht geschieht, so ist es bei mir auch passiert. Deswegen bin ich am Kreuz gestorben. Folgt in meinen Fußstapfen. Lasst Ungerechtigkeit an euch geschehen, weil auch das ein Zeugnis für mich ist. Klar, wir müssen natürlich uns auch absichern, wenn ich jemand Geld geliehen habe und der mir das nicht zurückbezahlt hat und jetzt nochmal Geld leihen will, kann das schon sein, dass ich ihm sage, du, weißt du, bis du mir das erste Geld nicht zurückbezahlt hast, glaube ich, kann ich dir nicht ein zweites Mal was leihen. Das ist okay. Wir dürfen uns auch schützen. Aber wir sind manchmal so schutzbedürftig, dass wir lieber gar nichts tun. Lieber dem nicht helfen, weil es kann ja sein, dass ich dann dem helfe, dass er irgendwas Schlechtes macht. Willkürliche Taten der Freundlichkeit, um Gottes Liebe zu zeigen. Dazu lade ich euch ein. Dazu lädt uns Petrus ein. Wo ist eine Not, wo ist ein Bedürfnis, wo kann ich helfen? Und wenn ihr was seht, wenn jemand was euch von der Schwierigkeit berichtet, bietet an, dort sofort auf der Stelle für dieses Bedürfnis zu beten, für diese Person zu beten. Bittet um Erlaubnis. Und in den seltensten Fällen wird euch die Person das abstreiten. Tut es also. Tut die guten Taten, damit Menschen zur Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er einmal in ihr Leben eingreift. Als Jesus gekommen ist, ist er gekommen von Liebe getrieben. Liebe zu dir und zu dir und zu dir und zu mir. Und diese Liebe, die treibt uns auch. Diese Liebe möchten wir weiterschenken. Dazu helf uns Jesus. Jesus, du bist mit gutem Beispiel vorangegangen und du hast gesagt, wir sollen in deine Fußstapfen folgen. Das möchten wir tun. Durch gute Taten Menschen auf dich hinweisen, damit sie eine lebendige Beziehung zu dir bekommen. Lass uns mit offenen Augen durch diese Welt laufen, mit offenen Augen durch den Tag und lass uns die Not und die Bedürfnisse der Menschen sehen und dann bereit sein, dafür etwas zu tun, im Namen Jesu und mit dem Zeugnis für dich. Hilf uns dabei, denn Jesus, da sind noch so viele Menschen, die dich brauchen. Du bist gekommen, um sie zu erlösen und jetzt sind wir dran, um den Menschen von deiner Erlösung weiterzusagen. Lass uns dazu deine Werkzeuge sein. Amen.